Also ein wunderschöner, sternklarer Abend. Zahlreiche Passagiere waren auf Deck. Es war das Jahr 1875, Heiligabend. Da bat jemand Senke, ein Lied zu singen. Gegen einen der großen Kamine des Schiffes gelehnt, hob er die Augen in stillem Gebet zum Sternenhimmel empor. Er wollte ein Weihnachtslied singen, aber fast gegen seinen Willen wurde er getrieben, das Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus« anzustimmen. Lautlose Stille herrschte, Wort und Melodie klangen in der kraftvollen Stimme des Sängers über das Deck und den stillen Fluss. Die Zuhörer waren tief berührt. Nachdem das Lied verklungen war, schritt ein Mann mit wettergebräuntem Gesicht auf Senke zu und fragte, »Haben Sie einmal in der Unionsarmee gedient?« »Ja«, antwortete Senke, »im Frühjahr 1862. Es war ja der amerikanische Civil War, Bürgerkrieg von 1862 bis 65. 1865 wurde ja dann Lincoln ermordet. Erinnern Sie sich, dass Sie in einer hellen Mondnacht auf Wache standen?« »Ja«, erwiderte Senke höchst erstaunt. »Ich auch«, sagte der Fremde, »aber ich diente im Heer der Konföderierten«, also die Südstaaten. »Als ich Sie stehen sah, sagte ich mir, dieser Kerl wird nicht lebendig von hier wegkommen. Ich hob mein Gewehr und zielte. Ich stand im Schatten völlig verdeckt, während das volle Mondlicht auf sie fiel. In eben jenem Augenblick hoben sie den Blick zum Himmel, genau wie sie es gerade getan haben, und fingen an zu singen. Musik und besonders Lieder haben immer eine große Macht auf mich ausgeübt. So ließ ich mein Gewehr sinken. Ich will warten, bis er das Lied zu Ende gesungen hat, sagte ich mir, und ihn nachher schießen. Er entgeht mir sowieso nicht. Aber das Lied, das Sie damals sangen, war dasselbe wie das, das Sie soeben gesungen haben. Deutlich konnte ich die Worte hören, wenn des Feindes Macht uns drohet und man Sturm rings um uns weht. Als Sie zu Ende gesungen hatten, war es mir unmöglich, auf Sie zu schießen. Der Gott, der diesen Mann vom sicheren Tod erretten kann, muss wahrlich groß und mächtig sein, dachte ich, und musste den Arm wie gelähmt fallen lassen. Seit jener Zeit bin ich weit herumgekommen in der Welt, aber als ich Sie eben dort stehen und beten sah, genau wie damals, erkannte ich Sie wieder. Ich wurde im Innersten getroffen von Ihrem Singen. Jetzt bitte ich Sie, mir zu helfen, für meine wunde Seele Heilung zu finden.« Tief bewegt schlang Senke die Arme um die Schultern des Mannes, der einst sein Feind gewesen war. Und in jener Nacht fand der Fremde Jesus Christus als seinen persönlichen Heiland. Also das zu dieser Geschichte. Ich will eingangs noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken. Du hast wunderbare Wege zu bewahren, zu retten, dich zu verherrlichen. Ich habe Dank auch für dieses Lied, das ja aber tausende Herzen angesprochen hat. Und hab Dank, dass du tatsächlich König, Priester und Prophet bist und vor allen Dingen ein gnädiger Retter, ein Erbarmen. Und hab Dank für deine große Güte. Leite und führe du heute Morgen, das bitte ich in deinen treuen Namen. Also König, Priester und Prophet, weiß jemand eine Bibelstelle, wo uns der Herr als König, Priester und Prophet vorgestellt wird? Wir haben zwei Bibelstellen. Also die erste ist, aber es ist nicht mein Thema, das ist jetzt alles noch schmückend. Nee, da ist ja Jesus noch gar nicht da. Ja, uns, aber wo Jesus eben als König, Priester und Prophet. Ja, in 2. Mose 19, du sollst ein königliches, priesterliches Volk sein. Das greift dann Petrus auf. Ja, jetzt uns, aber wo Jesus, es geht um Jesus, wo er uns gezeigt wird, eigentlich in ein bzw. zwei Versen als König, Priester und Prophet. Also jemand hat schon richtig gesagt, Hebräerbrief, und zwar Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Also schauen wir uns an. Ich merke, hier sind Profis. Also zunächst mal Vers 1, nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten. Also wichtig ist hier festzuhalten, dass Gott verschieden handelt, verschieden geredet hat. Das muss ich vielleicht hier nicht betonen, aber es gibt Leute, die greifen irgendein besonderes Ereignis auf. Zum Beispiel, uns wird berichtet, dass mit den Schweißtüchlein des Paulus, wir lesen das in Apostelgeschichte 19, Kranke geheilt wurden. Und dann gibt es heute Leute, die holen Schweißtücher hervor, haben die blühende und die größten Gemeinden überhaupt in Deutschland und beten über so Schweißtüchlein oder Taschentücher und schicken sie dann an die Kranken. Und dann berichten Leute, wie sie geheilt werden. Also, und dann sagt man eben, Gott ist derselbe, und damit will man etwas weitergeben, was da gar nicht steht. Dass Gott derselbe ist, bezweifelt kein Mensch, aber Gott handelt ja ganz verschieden. Und das ist der Beweis ist hier, nachdem Gott manchmal auf mancherlei Weise geredet hat. Gott hat Ananias und Sapphira, weil sie gelogen haben, sterben lassen. Ja, wer wäre heute noch lebendig, würde Gott heute so eingreifen? Wäre nichts Gefährlicheres, als sich einer Gemeinde mit urgemeindlichen Kräften anzuschließen. Hätte man nur noch Tote. Also nachdem Gott mancherweise geredet hat, durch die Propheten, jetzt kommt der Prophet, Vers 2, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, also der Prophet. Der Prophet gibt den Ratschluss Gottes weiter. Und die letzten Tage beginnen nach biblischer Lehre mit dem Kommen des Messias. Hier geht es um das erste Kommen, die Endzeit. Dann gibt es noch die Endzeit im besonderen Sinne. Das ist das, was wir eben gewöhnlich unter Endzeit verstehen. Die Ereignisse unmittelbar vor dem zweiten Kommen. Aber generell beginnt die Endzeit mit dem ersten Kommen. Und jetzt, also der Prophet hat zu uns geredet am Ende der Tage durch den Sohn. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Das steht im Griechen Charakter. Das ist ein lautmalendes Wort, charasso, kratzen. Charakter eingekratzt. Das Ebenbild seines Wesens, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden. Der Priester. Der Priester reinigte, versöhnte. Also hier der Hohepriester und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, der König. Jetzt mache ich hier sogar noch eine Klammer auf, mal schauen, ob ich zum eigentlichen Text komme. Wenn im Alten Testament in der Stiftshütte, beziehungsweise dann im Tempel, die Priester und die Hohepriester ihren Dienst taten, haben die sich nicht setzen können. Die mussten stehen. Und es gab im Tempel, also im Heiligtum, da gab es keine Möglichkeit, sich zu setzen. Da war rechts war der Schaubrottisch. Auf der anderen Seite die Menorah, der Leuchter, und vorher der Räucheraltar. Ja, es gab den Gnadenthron hinter dem Vorhang, aber da durfte ja nur der Hohepriester an diesen höchsten Feiertag der Juden hinter diesen Vorhang. Er konnte sich also nicht setzen. Und damit war angedeutet, das Werk ist nicht vollbracht. Also ganz einfach, solange ich hier stehe, Klammer auf, ihr Ärmsten, ist mein Teil nicht abgeschlossen, müsst ihr zuhören oder sollt ihr zuhören oder könnt ihr zuhören, könnt auch schlafen. Dürft auch zuhören, ja. Und wenn ich mich setze, Klammer auf, alles erleichtert, Klammer zu, ist mein Teil vorbei. Und damit war angedeutet, dass also den Dienst, den die Priester im Tempel vollzogen haben, dass der nicht vollendet ist. Und der Schreiber des Hebräerbriefes greift diesen Gedanken auf in Kapitel 10, Vers 11. Und Da heißt es in Hebräer 10, Vers 11, und ein jeglicher Priester, jetzt sagt die Lutherbibel, ist eingesetzt, wörtlich histamai steht. Ein jeglicher Priester steht, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmermehr können die Sünden wegnehmen. Also, der Priester steht, die Wiederholung der Opfer und nicht abgeschlossen, nicht vollendet, die Sünden wurden nur zugedeckt, wurden nicht ausgetilgt. Das ist so, wie wenn man einen Computer einen Löschbefehl eingibt, dann ist das zwar weg, aber es ist immer noch auf der Festplatte vorhanden. Ist mechanisch immer noch da, physisch. Und dann kann einer, der geschickt ist, das alles wieder hochholen. Und so gibt's ja den Diabolos, den Verkläger, und der holt gerne unsere Sünden wieder hoch und hält sie uns unter die Nase. Und jetzt schaut, also nochmals, ein jeglicher Priester wörtlich steht, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmermehr können die Sünden wegnehmen. Dieser aber, und jetzt geht er über zu unserem Herrn Jesus, hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Unser Hohepriester sitzt, warum? Es ist vollbracht, es ist alles bezahlt. Da wird nicht nochmals was angefügt. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemandem zu nahe trete und da womöglich jetzt unnötig erschrecke. Aber was da gelaufen ist mit, wie man es nannte, diese vier Päpste. Zwei wurden heilig gesprochen, Roncalli, Johannes der 23. und Karol Wojtyla, Johannes Paul der 2. von Benediktus und von Franziskus. Die Journalisten nannten ja unseren deutschen Papst, weil er ja Josef Ratzinger heißt, nannten sie ihn liebevoll Paparazzi. Das mag zwar gut gemeint sein, aber das ist absolut unbiblisch. Die Bibel nennt jeden Gläubigen heilig, geheiligt. Schaut, Apostelgeschichte 26, wo Paulus seine Bekehrung schildert vor den Landpfleger Festus und König Agrippa. Und wie ihm der Herr erschien bei Damaskus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Steh auf, tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich verordne zum Diener und Zeugen dessen, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch will erscheinen lassen. Ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende. Aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zur Empfangung der Vergebung der Sünden und das Erbteil an denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Jedes Kind Gottes ist geheiligt. Und ist heilig. Da gibt's nichts mehr, um noch was heilig zu sprechen. Und das ist die Tragödie Roms, und wir unterscheiden zwischen persönlichen und theologischen Fehlern, weil es sind oft ganz prächtige Leute, gottesfürchtige Menschen, brillante Leute, besonders der ehemalige deutsche Papst, Benedikt, also Josef Ratzinger, 7 Sprachen und so weiter, hochbrillanter Kopf, auch theologisch in vielen Dingen. Aber dann eben haben sie den Ablass und haben sie das Fegefeuer. Rom kennt keine Heilsgewissheit. Und nach katholischer Messe wird das Kreuzesopfer Jesu unblutig wiederholt. Und wenn diese Glocken geläutet werden, die Wandlung, die Transsubstantiation einsetzt, muss nach katholischer Lehre Jesus vom Thron Gottes in die Eucharistie, in die Hostie hinein und wird wieder neu geopfert. Und damit hat man das, was der Hebräerbrief sagt, durchgestrichen. Nein, sagt der Hebräerbrief, er hat ein Opfer gebracht, sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Und deswegen dürfen wir Heilsgewissheit haben, weil einer alles für uns bezahlt hat, und deswegen hat Rom keine Heilsgewissheit. Das ist offizielle Lehre. Ich habe das gar nicht geplant, aber ich sage das jetzt so deutlich. Das ist also nicht eine Erfindung von mir, sondern als 1545, als Antwort auf die Reformation, die wir ja demnächst 500 Jahre feier haben, im Jahre 2017, da hat Rom mehr als 100 Anathema auf die Protestanten, Reformierten, Ketzer losgelassen, also verflucht ist. Und da lautet eine dieser Sätze, ich zitiere wörtlich, verflucht ist, wer das sagt, er sei sich seines Heils gewiss. Das ist eines der antichristlichsten Sätze, die man jemals geprägt hat, und Rom hat nie widerrufen. Rom kann nicht widerrufen, weil Rom ist unfehlbar. Und das ist eine Tragödie. Liebe Freunde, ich möchte am liebsten sagen, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr seid alle mit Gott versöhnt. Aber ich hatte im Jahre 69, ein Jahr nach meiner Bekehrung, einen Unfall mit 13 Knochenbrüchen. Die Hand hier, also der Arm besser gesagt, ist kaputt und so weiter. Und wie ich scherzhaft sage, meine Karriere als Boxer war vorbei. Ich konnte keine rechte Gerade mehr schlagen, nur noch links. Rechts ist vorbei. Aber keine Angst, ich war ja nie Boxer, dann würde ich ein bisschen anders die Visage haben. Und das war in Südbayern. Es gab damals noch nicht die Autobahn durchgehend, die A3 über Nürnberg und Regensburg, Passau und so weiter, wie man heute fahren kann. Da bin ich da in Oberhofen da in so einen Betonklotz gefahren. Bei Nacht und Nebel. In einer Ecke, wo dann in derselben Nacht noch ein Unfall war. Jede Woche zwei, drei Unfälle waren und man nie was groß unternommen hat. Naja. Und ich wurde dann verlagert nach Wien in ein Krankenhaus und ich gab dort einer Frau Zeugnis. Glauben Sie an Jesus? Das war so 69. Und da sagte die ja, und da hätte damals in Österreich fast noch jeder mit ja beantwortet. Und dann fragte ich sie, haben Sie Vergebung Ihrer Sünden? Und da war es ein Schrei ihrer Seele, wenn ich das bloß wüsste. Die Freunde, da könnte man weinen. Die sehnen sich nach Vergebung. Und wird ihnen oft vorenthalten. Und dazu gehört eben dieses ganze Ritual, das, was Jesus macht, macht die Kirche. Von Sündenvergebung und Ablass und Heiligsprechung und dergleichen. Und ihr habt ja auch gehört von den Wundmalen, die Stigmata. Wisst ihr, wer der Erste war, wer die hatte, womit das überhaupt in der katholischen Kirchengeschichte begann? Franz von Assisi, 1226, hat er die Vision eines gefiederten Kreuzes und er barst es aus seinem Leib heraus. Und das sieht für diese seelische Frömmigkeit sehr eindrücklich aus, aber im Prinzip wird damit das Kreuzesopfer Jesu ausgehebelt. Denn es ist ein Jesus, der immer noch geopfert wird, ein Jesus, der immer noch blutet. Und versteht ihr, da passt alles zusammen. Es wird das Opfer wiederholt, es ist ein blutender Jesus, es ist ein mystischer Jesus, das Werk ist nicht vollbracht und es gibt keine Heilsgewissheit. Und was dir dafür noch fehlt, das muss dann die Kirche Roms durch Fegefeuer und Ablass hinzufügen. Das hat sich nicht geändert. Es hat ja Karl Wojtyla, also Johannes Paul II., noch angestoßen, den großen Jugendkongress in Köln. Und er starb dann am 2. April 2004, war es, glaube ich. Und dann hat sein Nachfolger, also Papa Ratzi, Benedikt XVI., unser Josef Ratzinger, hat dann diesen Jugendkongress weitergeführt. Und da hat er dann all denen, die mit ernstem Herzen dabei sind und zur Beichte kommen und an einer Messe jetzt teilnehmen, an der Eucharistiefeier, das ist irgendwie das Zentrum der katholischen Kirche, einen völligen Ablass im Fegefeuer versprochen. Und genau deswegen begann die Reformation. Es hat sich nichts geändert. Die Leute sind jetzt nur charmanter und ansprechender geworden. Und nochmals, wir unterscheiden zwischen persönlichen und theologischen Fehlern. Und rein menschlich sind das liebe Leute, keine Angst, die würden nicht wie zur Zeit der Gegenreformation die Gläubigen foltern und umbringen und so weiter oder auf die Galeere setzen. Das war die allerschlimmste Bestrafung, war die Galeere. Die war schlimmer als das Verbrennen, weil die Galeere war ein Sterben auf Raten. Du bist angekettet worden, keine Hygiene, minimale Versorgung, du warst eine Rudermaschine, bis du völlig kaputt warst. Und maximal hat man es 3 Jahre überlebt. Und die, die mehr als 3 Jahre überlebt haben, die hat man dann nicht freigelassen, sondern und die waren besonders begehrt, weil das waren ja dann besonders starke und vitale Leute. Also das Allerschlimmste. Und das geschah zur Zeit des 30-jährigen Krieges, Besitz einer Bibel, mit Galeere bestraft. Und bis 1961 bis 1962 war die Bibel in Belgien verboten. Also nicht Mittelalter. Das hat sich schon geändert. Jetzt haben Katholiken oft noch mehr Zug zur Bibel als manche Protestanten. Weiß nicht, ob ich diesen Satz noch sagen soll. Was ist den Protestanten passiert? Ich hoffe, ihr habt Sinn für Humor. Der Protest ist weg und die Tanten sind geblieben. Ja? Die haben ihren Namen, dass sie mal gegen Rom, Protestatie, Reichstag zu Speyer, 1529, protestiert haben. Und jetzt sind sie ja in ethischen Fragen, das muss ich jetzt auch sagen, ist es die katholische Kirche, die in Sachen Homosexualität, in Sachen Abtreibung noch über Wasser hält. Die evangelische Kirche, die ist streckenweise schrecklichst entartet. Ihr wisst, was da alles gelaufen ist. Mit diesem Videoclip, eine Tür genügt und so weiter. Und wie man jetzt ein Institut für Gendergerechtigkeit eingerichtet hat. Und Nikolaus Schneider, Ratsvorsitzender der EKD, erklärte, Homosexualität ist eine Schöpfungsvariation Gottes. Das muss ich mir vorstellen. Laut trauen sich die das nicht sagen. Fragt einmal Internisten, fragt Mediziner, wie sich diese Art der Sexualität auswirkt. Das Rektum ist kein Sexualorgan. Das Rektum, die Epithelzellen, die sind geschaffen, um Flüssigkeit abzustoßen, nicht aufzunehmen. Es wirkt sich organisch verheerend aus. Das darf man nicht mehr laut sagen. Also wenn das jetzt ins Internet gestellt wird, bin ich dran. Und jetzt sagt jemand, der an den Schöpfer glauben soll, dass seine Schöpfungsvariation Gottes. Also man ist fassungslos und wir wollen nicht richten, aber wir müssen die Geister prüfen. Und von daher passt das also alles zusammen zurück zu diesen Betonungen und Lehren Roms. Wundmale, ein blutender Jesus, das Opfer ist nicht vollbracht. Und in Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 10, Vers 18, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht für sie kein Opfer mehr. Und es ist also alles bezahlt worden. Jetzt, damit ich das nicht vergesse, also die erste Stelle, wo Jesus uns gezeigt wird als König, Priester und Prophet, war Hebräer 1, die Verse 2 und 3. Und nochmals, der Priester versöhnt, Fürbitte. Der Priester hat Zugang zu Gott. Und es ist ja oft so, dass uns Leute bitten, betet für uns. Und das kann der Priester tatsächlich. Und haben wir Bibelstellen, dass Jesus für uns Fürbitte einlegt? Ich sehe Nicken. Hebräer 7, 25, sehr gut. Das ist, wie viele Stellen haben wir, wo Jesus für uns Fürbitte tut? Also auch unser Hohepriester ist. Also wie viele Stellen? Na gut, das ist das hohepriesterliche Gebet. Indirekt. Aber wo er jetzt, wo er im Himmel ist, ja, das ist er noch auf Erden. Also wir haben 4 Stellen. Eine wurde schon genannt, Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch auf ewig, hört gut zu, daher kann er auf ewig selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt immer da und bittet für sie. Er bittet für uns. Und die andere Stelle wurde auch schon erwähnt, 1. Johannesbrief. Und wir haben aber noch eine. Wir haben eine in Hebräer 9. Und da heißt es in Vers 24, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, das mit Händen gemacht ist. Also das war damals der Tempel. Das war das größte und schönste Gebäude, das achte Weltwunder praktisch, im römischen Machtbereich. Der Tempel. Und der Augenzeuge der Zerstörung, Flavius Josephus, er sagte, wer den Tempel nicht gesehen hat, hat nie etwas Schönes in seinem Leben gesehen. Na gut, der wurde 70 nach Christus zerstört, das ist jetzt vorbei. Also, denn Christus ist nicht eingegangen, Hebräer 9, Vers 24, in das Heilige, das mit Händen gemacht ist, welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Also der Hohepriester, er tritt für uns ein. Und die andere Stelle ist Römer 8. Und da lesen wir in Vers 34, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, Römer 8, Vers 32, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Vers 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Vers 34, wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welches zur Rechten Gottes und vertritt uns. Und wir haben das auf Erden noch sehr schön gezeigt mit der Fußwaschung. Johannes 13. Und Petrus wehrt ja ab. Herr, auf keinen Fall darfst du mir die Füße waschen. Und dann sagt der Herr, dann hast du keinen Teil an mir. Und dann geht er ins andere Extrem, dann ganz. Dann sagt er, nein, wer gewaschen ist, braucht nicht mehr gewaschen werden. Es sei denn eben die Füße. Und was heißt das? Die Füße verbinden uns mit dem Boden. Und wir sind zwar gewaschen, wir sind zwar gereinigt, wir sind heilig, wenn wir ehrlich an Jesus gläubig geworden sind. Aber solange wir hier auf Erden gehen, machen wir uns noch schmutzig. Das ist das Bild dieser Füße. Setzen wir noch Staub an und wir sind zwar gereinigt, wir haben Vergebung, aber wir merken, wir brauchen täglich neu Vergebung, wir haben versagt, wir waren ungeduldig, wir waren lieblos, unwahrhaftig, was immer. Und wir sind zwar gewaschen, aber jetzt reinigt er uns noch immer. Das ist das Bild der Fußwaschung. Und das geschieht natürlich geistlich. Und das haben wir dann die vierte und letzte Stelle nach dieser Aufzählung in 1. Johannesbrief. Schau, da wird uns gleich gesagt, das hatten wir heute Morgen als Losung, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wir müssen die Sünden bekennen. Johannes schreibt hier an Gläubige und dann reinigt er uns, der hohe Priester, sichtbar noch auf Erden die Fußwaschung. Und dann Kapitel 2, Vers 1, meine Kindlein, also Technia griechisch, so eine Verniedlichungsform. Solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Also hier haben wir den, das ist so ein typischer Ausdruck des Johannes, den Parakletos, den Fürsprecher. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also diese vier Stellen, Hebräer 7, 25, Hebräer 9, 24, Römer 8, 34, 1. Johannes 2, Vers 1, er reinigt uns, er ist unser Hohepriester, er tritt für uns ein, er ist unser Fürsprecher. Er bittet für uns. Aber jetzt zu der zweiten Stelle, wo Jesus als König, Priester und Prophet vorgestellt wird, ist Offenbarung 1, Vers 5. Also es alles begann mit diesem Lied von Senki, dem Mitarbeiter Moody's, welch ein Freund ist unser Jesus. Und da lesen wir in Offenbarung 1, Vers 5, und da haben wir diese Eröffnungsbotschaft an die sieben Gemeinden, und jetzt Vers 5, und von Jesus Christus, welches der treue Zeuge, der Prophet, der treue Zeuge, der den Ratschluss Gottes weitergibt, und Erstgeborene von den Toten, Herr über die Könige auf Erden, der König, dem, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, der Priester, versöhnt. Also da haben wir diese drei Funktionen. Und liebe Freunde, weil ich das so deutlich gesagt habe, und ich habe in Tansania prächtige katholische Missionare getroffen. Prächtige Menschen. Und ich habe sie fast immer angesprochen auf, haben Sie Heilsgewissheit? Haben Sie Vergebung Ihrer Sünden? Weil das kennt Rom nicht. Das ist, sagte Wilhelm Busch, dieser begnadete Essener Jugendpfarrer, die Perle des Evangeliums. Das ist das Allerwichtigste. Und habt ihr Heilsgewissheit? Und jetzt frage, wo steht, also du kriegst Schweigegebot, rede Verbot, so wie bei dem Marsch um Jericho, da durften die nichts reden, ja, mussten da schweigen. Und der Grund war, wenn da einer mal begonnen hätte zu fragen, du, was machen wir da eigentlich? Das ist doch ein Blödsinn hier. Dann wäre irgendwie Unruhe entstanden und die ganze Aktion in sich zusammengebrochen. So mussten die schweigen da, was immer sie sich dabei dachten, um Jericho herumziehen. Also sein Schweigegebot hat jetzt unser Bruder bekommen. Wo steht in der Bibel, dass wir wissen können, dass wir Vergebung der Sünden haben? Ja, also indirekt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das Evangelium in der Nussschale, das seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben. Das steht übrigens im Griechischen Partizip Präsens. Also Partizip ist Mittelwort, Präsens, Gegenwartsform. Und die Gegenwartsform im Griechischen ist anhaltend. Wenn der Grieche hat so eine genaue Grammatik, etwas sagen will, dass nur punktuell ist, dann gebraucht er eine andere Form. Und das heißt, wer also an ihn fortlaufend glaubt, weil wir haben ja genug Leute erlebt, die haben sich echt bekehrt, haben sich dann auch taufen lassen, sind dann von Jesus weggegangen. Könnte ich ein Beispiel nach dem anderen erzählen? Meine Schwiegertochter in Amerika, durch einen gewissen Mike zum Glauben gekommen, hatte Haschisch-Vergangenheit und er war wie ein umgekrempelter Handschuh und hat für den Herrn gebrannt und viele seiner Kollegen zum Herrn geführt. Es ist so eine Art Aufbruch im kleineren Rahmen entstanden und meine Schwiegertochter damals zum Glauben gekommen und ihre Freundinnen und so weiter. Und sie sagte, ihr ganzer Blickwinkel, bevor sie gläubig war, in die Schule zu gehen war, welches neue Kleid ziehe ich jetzt an? Mit welchem Kleid kann ich hier paradieren? Das war ihr Horizont, bevor sie gläubig wurde. Und das hat sie natürlich dann völlig geändert. Ja, und dann ist dieser Mike eben nach ein paar Jahren, auf einmal gab es irgendwie Probleme, Depressionen, hat er wieder zum Haschisch gegriffen und musste dann Türmen und Drogenhandel und polizeilich gesucht. Könnte man weinen. Also wer anhaltend glaubt. Aber es steht dort nicht schwarz auf weiß, dass wir das wissen. Indirekt schon, aber nicht direkt. Und ich bitte euch, weil wir haben eine Verfallszeit. Irgendwann ist vorbei. Kennt ihr das von Erich Kästner? Wird's besser, wird's schlimmer? Fragen wir immer, Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Und von Heinz Erhardt gibt es diesen Verfallssatz: Die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Also, entschuldigt das. Also, wir haben eine Verfallszeit. Das kann man vornehmer ausdrücken, kann man medizinischer ausdrücken, kann man poetisch ausdrücken, à la Heinz Erhardt. Und deswegen ist das ganz wichtig und bitte, bitte lernt das auswendig. Das ist das, was uns dann hindurchträgt. Das Wort Gottes. Wenn ihr Geschichten lest von Leuten, die verfolgt wurden, das, was sie hindurchgetragen hat in Verfolgung und so weiter, war das Wort Gottes, das sie auswendig gelernt hatten. Das vorhanden war. Bei manch einen, der Gott völlig vergessen hat, als er in eine Krise kam, kam auf einmal das, was in der Sonntagsschule oder noch im, ja, von den gläubigen Eltern da mitbekommen hat und im Prinzip vergessen hat, kam auf einmal wieder hoch. Also wer hat einen Vorschlag? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, ja, können wir schon, noch Engel, Fürsten und Gewaltigen, noch Hohes, noch Tiefes, Gegen Zunge kann uns scheiden von der Liebe Gottes, welche in Christus Jesus ist. Da steht schon, also da steht nicht dieses gleiche Wort Wissen wie an den anderen Stellen, aber es heißt, ich bin überredet, ich bin überzeugt. Das läuft im Prinzip aufs Gleiche hinaus. Und das ist ein schöner Vers, den lernt auswendig, den nehmt mit.
Mein Geist gibt Zeugnis eurem Geist, dass ihr Gottes Kinder seid.
Ja, das ist auch eine starke Stelle, Römer 8, 16. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, also das ist diese eine Stelle. Und wo steht die? Also in der Bibel, nicht?
Ja.
Also das haben wir mal schon festgelegt. Ja? Das ist 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13. Und schaut, da schlagen wir uns den Rahmen noch auf. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Es wird dreimal bei Johannes gesagt, solches habe ich euch geschrieben, damit. Eines haben wir da gelesen, damit ihr nicht sündigt. Kapitel 2, Vers 1, Kapitel 1, Vers 4, damit eure Freude vollkommen werde. Und jetzt, damit ihr wisset, da steht jetzt das Wort Eudamen, also damit ihr wisset, na hier steht, ja gut, also hier dieses Euda, Wissen, dass ihr das ewige Leben habt. Und jetzt schaut, wie er das auflistet. In 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Und Johannes schreibt mit dem Sprachschatz eines sechsjährigen Kindes. Und er schreibt schwarz-weiß. Alle, die so einen Mittelweg suchen, die bekommen Probleme mit Johannes. Er schreibt von Licht, Finsternis, Kinder Gottes, Kinder des Teufels, Wahrheit, Lüge. Gibt es kein Mittelding bei ihm. Und schaut, Vers 9. Wenn wir, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 9. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer. Und das Zeugnis der Menschen ist, niemand kann wissen, dass er gerettet ist. Ich selber war zwar am Taufstein evangelisch, konfirmiert, chloroformiert, bin dann Atheist geworden nach der Konfirmation, aber ich war im katholischen Erziehungssystem, weil ich bin in Österreich aufgewachsen. Und dann kamen wir zum Glauben und auf der Hochschule, wo ich war, sehr viele ernste Katholiken. Und da haben wir Jesus bezeugt und dann hatten wir oft als Antwort, ja, also, das weiß doch nur Gott. Das kann man doch nicht wissen. Und ja, ich bemühe mich, aber das ist doch pharisäisch, wenn man das behauptet und das kann ja nur Gott wissen und so weiter. Und da waren wir noch die Heuchler, die Pharisäer, wenn wir sagten, wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und sie waren die Demütigen, die sich bemühten, aber das überlassen sie Gott. Und das ist das Zeugnis der Menschen. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, und das ist, keiner kann wissen, was kommt danach. Keiner kann wissen, dass er ewiges Leben hat. Ist das Kennzeichen aller Religionen. dann sagt uns jetzt Johannes mit seiner einfachen Sprache, dann ist das Zeugnis Gottes größer. Und worin besteht das? Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er uns Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis in ihm. Das ist ähnlich wie Römer 8, 16. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine Frucht des Geistes. Wenn mich jemand fragt, Alexander, bist du verheiratet? Sag mir ja oder nein, da denke ich ja gar nicht nach, ist Fakt. Wenn mich jemand fragt, Alexander, bist du Kind Gottes? Egal wie meine Gefühle sind. Natürlich, ja, bin Kind Gottes. Ist einfach Tatsache. Der hat solches Zeugnis in ihm. Wer Gott nicht glaubt, jetzt kommt's. Jetzt wird's deutlich. Der macht ihn zum Lügner. Also Johannes sagt, wenn du nicht weißt, dass du ewiges Leben hast, machst du Gott zum Lügner. Du bist nicht besonders demütig, du bist nicht besonders fromm, sondern du hast Gott zum Lügner gemacht. Warum? Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und worin besteht das Zeugnis? Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und solches Leben ist in seinem Sohn. Vers 12, schaut wieder Johannes schwarz-weiß. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ausschluss, nichts dazwischen. Er sagt nicht, wer den Taufschein hat oder wer die Kirche hat, wer den Sohn hat. Und jetzt, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Und liebe Seele, weißt du das? Aber du musst wissen, wenn du das nicht weißt, dann bist du nicht besonders bescheiden, sondern du machst Gott zum Lügner. Man fragt die Leute, glaubst du an Jesus? Und Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, aber gleich sterbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird niemand mehr sterben. Dann sagen die Leute, ja, ich glaube an Jesus. Hast du ewiges Leben? Kann ich nicht wissen. Versteht ihr? Dann glaubt ihr ihn überhaupt nicht. Und der biblische Glaube heißt einfach loslassen und dem vertrauen, was Gott gesagt hat, unabhängig, wie meine Gefühle sind. Unabhängig, wie ich mir selber vorkomme. Glaube heißt, ich vertraue dem, was Gott offenbart hat. Also bitte halte das fest und liebe Freunde, welch ein Vorrecht wir haben, das ist mir bewusst geworden, als ich einen pensionierten Religionslehrer, einen Pfarrer im Ruhestand kennenlernte. Und das war noch ein Pfarrer, wie man sich nur wünschen kann, der hat den Religionsunterricht verwendet, um das Evangelium den Leuten und Wort Gottes lieb zu machen. Es war mal in Idea vor vielen Jahren schon eine Notiz, der Ort, wo am meisten grüne Ideologie weitergebracht wird, ist der Konfirmandenunterricht in Baden-Württemberg. Das stand vor 10, 15 Jahren so bei Wort zum Sonntag unten bei Idea unten dran. Aber der hat ihnen die Bibel, das Wort Gottes, Evangelium groß gemacht und sagt, da kamen immer mehr Türken. Und da begann ich mich mit dem Islam zu befassen. Und je mehr ich mich mit dem Islam befasste, desto entsetzter wurde ich, sagte er wörtlich. Und dann kam ein Türke auf ihn zu und sagte, warum willst du nicht Moslem werden? Nein, will ich nicht. Ja, warum willst du nicht an Allah glauben? Nein, will ich nicht. Ja, warum? Weil Allah wirft alle in die Hölle. Das stimmt nicht. Doch, lies Sure 19, die Verse 69 bis 73. Und da steht tatsächlich, dass Allah alle, egal ob die jetzt an ihn glauben oder nicht, kniend in die Hölle wirft und sie müssen brennen. Und dann gibt es so eine Art Preisgericht, gute und schlechte Taten und welche überwiegen. Je nachdem bleibt man unten oder kommt irgendwie, zum Teil werden die abgebildet, so halb verbrannt noch ins Paradies. Und dann kam dieser Türke nach ein paar Wochen wieder und sagte, ja, es stimmt doch, er hat mit dem Imam geredet, aber man kann ja gute Werke tun. Könnt ihr euch das vorstellen? Und meine guten Werke reichen ja nie aus. Da habe ich ja nie Gewissheit. Welch ein Vorrecht haben wir? Und dann sagte mir dieser pensionierte Pfarrer, an diesem Vers, dieser Sure 19, sind einige Moslems so erschrocken, dass sie dadurch an Jesus als Messias, als Erlöser begannen zu glauben und ihn gefunden haben. Also welch ein Vorrecht, wir haben nichts ist sicherer als der Tod. Der Tod hat immer noch hundertprozentige Erfolgsrate. Wohin geht dann die Reise? Das ist unsere wichtigste Botschaft. Denn all das Sichtbare hier, wie Bonhoeffer sagt, ist nur das Vorletzte. So, und jetzt haben wir mindestens noch einen weiteren Vers, und dann müssen wir irgendwann noch vor Mitternacht zu Ende kommen, wo es heißt, wir wissen. Also bitte auswendig lernen. 1. Johannes 5, es ist jetzt Wintersonntagsschule, ja? Und es fehlt nur noch, dass ich sage, wenn ich nächste Woche wiederkomme und ich prüfe euch und ihr könnt das nicht, dann gibt es eine Bastonade. Und da hoffe ich immer, dass die Leute nicht wissen, was eine Bastonade ist. Und da sagte mir mal einer, ich habe Karl May gelesen, ich weiß, was eine Bastonade ist. Also keine Angst, das wird hier nicht passieren. Aber bitte lernt das. Auch um euretwillen auswendig. Paulus sagt, ihr habt das Wort göttlicher Predigt angenommen als das, was es ist, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort, welches auch wirkt in euch. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Das Wort wirkt. Das Wort reinigt. Der Herr sagt in Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also 1. Johannes 5, Vers 12 und 13, bitte auswendig lernen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben. Das Wort, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisse, dass ihr das ewige Leben habt. Und der biblische Glaube sagt, Herr, ich danke dir, dass ich ewiges Leben habe. Nicht, weil ich mich fühle, nicht, weil ich es verdient habe, aber weil du es gesagt hast und du kannst nicht lügen. Das ist der Glaube, der Gott die Ehre gibt. So, und wo haben wir eine weitere Stelle? Lernt das auch auswendig. Das sagt Paulus nicht, wir glauben. Kennst du die Stelle? Ah, sehr gut. Das sagt Paulus nicht, wir glauben oder wir hoffen, sondern er sagt, denn wir wissen. 2. Korinther 5, Vers 1. Wenn unser irdisch Haus zerbrochen wird, und das ist eine Kraft, die zerstört uns. Klammer auf, das Alte ist ein schlimmes Haus, sehr viel beginnt zu wanken, dem einen gehen die Haare aus, dem anderen die Gedanken. Mir geht derzeit beides aus, Randbemerkung. Ja? Verfallserscheinungen. Gerade wenn ich sehe, gab so Bücher, war ich abgebildet, wie ich aussah vor ungefähr 50 Jahren. Ja, da kann man ja fast nur in Tränen ausbrechen. Einst und jetzt, Locken und so weiter. Boah. Die Antwort meiner Frau, deine Sorgen möchte ich haben. Gut. Da seht ihr, was die Männer für eitlen Affen sind. Mir sagte mal ein Missionar in Brasilien, augenzwinkernd, und er hatte Alopecia totalis, das heißt völlige Glatze. Er sagte, wenn wir jemanden fänden, der uns die Haare nachwachsen lassen könnte, würden wir vielleicht noch unsere Theologie ändern. Randbemerkung. Also zurück zu 2. Korinther 5, Vers 1. Das war jetzt alles nicht ernst gemeint vorher. Denn wir wissen, wenn unser irdisch Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus, nicht mit Menschenhänden, sondern von Gott gemacht, das ewig ist im Himmel. Weißt du das? Und bitte gebt da von Herzen euer Ja darunter. Da kann man dann wirklich in Frieden sterben. Und eigentlich auch noch 2. Korinther 4, Vers 16, glaube ich, heißt es. Denn wir wissen, darum werden wir nicht müde, sondern wenn unser äußerer Mensch verfängt. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir nicht, sondern wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Also Gnade Gottes, vielen Dank und Preis. Und wenn wir wissen, dass den Herr, da steht es auch, vielleicht nicht so in diesem direkten Bezug. Und jetzt schließe ich mit folgender Geschichte ab von dem Josh McDowell. Ein Skeptiker kapituliert, was die Gnade Gottes vermag. Josh McDowell ist einer der bekanntesten Apologeten Amerikas, hat an Hunderten und mehr Universitäten, Hochschulen vor Tausenden, Abertausenden Studenten über das Evangelium gesprochen, Bücher geschrieben, Beweis der Auferstehung, More Than a Carpenter, die Neue Toleranz ist von ihm, Dutzende Bücher geschrieben und hier sein Zeugnis. Ein Skeptiker kapituliert und man würde denken, ein Mann, also mit so viel Segen, da waren wahrscheinlich betende Eltern und Großeltern und dergleichen, von wegen. Der Vater, ein Säufer und ein Schläger, ein Farmer, er selber ist von einem Mitarbeiter seines Vaters sexuell missbraucht worden und sein Vater hat seine Frau, also die Mutter von Josh McDowell, derartig brutal behandelt, sie war eher korpulent, er musste ihr manchmal helfen, sie aus dem Graben rauszuziehen. Und als er älter wurde, hat er Stunden, nächtelang in seiner Fantasie damit verbracht, wie er seinen Vater umbringen kann, wenn er groß und stark genug ist. Er kommt auf die Universität, er spottet natürlich und da sagt ihm eine gläubige Studentin, ja, dann prüfen Sie es doch mal nach. Und dann sagt er, werde ich machen. Fliegt nach England, obwohl er weder Hebräisch noch Griechisch kann. Und dort im Britischen Museum sind eben Originale wie Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus und so weiter. Und die haben wahrscheinlich für den auch viel gebetet. Und er kommt immer mehr zur Überzeugung, es stimmt. Er kommt zurück, trifft seinen Vater ausnahmsweise mal nüchtern an und sagt zu ihm, Vater, ich liebe dich. Der Vater ist voll getroffen. Wie kannst du so etwas zu einem Scheusal, wie ich es bin, sagen? Und Josh McDowell, er lag krank zu Bett und er sieht, wie beim Treppengeländer sein Vater dort auf und ab geht, Tränen in den Augen hat und dann auf ihn zukommt und fragt sinngemäß, also der Gott, der es möglich gemacht hat, dass du zu jemandem wie mir sagst, ich liebe dich. Das hat er schon mitbekommen, der Vater, was sein Sohn wirklich von ihm dachte. Kann der mir auch noch vergeben? Und dann beteten sie das Gebet des Sünders. Und einen Film von Tränen heißt es bei Josh McDowell, als er mit seinem Vater da betete, den Vater zu Jesus bringen durfte. Und dann sagte er, mein Vater war schlagartig verändert. Bei mir hat es ungefähr 3 Tage gedauert. Bei ihm war es so, als hätte man einen dunklen Keller Licht angezündet. Der Mann war schlagartig verändert. Hat keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt, lebte allerdings nur noch 14 Monate, weil von all dem Suff vorher die Leber soweit schon kaputt war. Und hat Jesus bezeugt. Und dann haben sich Hunderte bekehrt, im Dorf und in Umgebung, weil dieser Mann war bekannt. Und er war so verändert, er war für die wie ein Lazarus, sodass die Leute sagten, der Gott, der es geschafft hat, aus diesem Monstrum so einen veränderten Menschen zu machen, das ist der wahrhaftige Gott. Das vermag die Gnade Gottes. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und ich bitte euch von ganzem Herzen, ich hoffe, es ist sowieso für jeden der Fall, lasset euch versöhnen mit Gott und gebt ihm die Ehre. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank, du bist gekommen, Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Und nicht nur das, du bist unser Hohepriester, du trittst für uns ein. Du kannst bewahren, wir haben es gesehen an dieser Geschichte von Senke, den sein Feind aus dem Civil War umbringen wollte. Und du hast nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Und Herr, so bitte ich dich für jeden Einzelnen, und du kennst die Herzen, ich kenne sie ja nicht, dass er weiß, ich bin versöhnt, ich habe ewiges Leben, von Herzen dir danken kann, dass du ihm ewiges Leben gegeben hast, nicht weil wir das verdient hätten, uns in so einer Situation fühlen, sondern weil es geschrieben steht und daran klammern wir uns. Dein Wort ist wahrhaftig und es ist unmöglich, dass unser Gott lügt. Und hab du Dank, Herr Jesus, für den Schatz deines Wortes, für dein vollbrachtes Werk, dass du dich gesetzt hast zur Rechten der Majestät, dass du alles bezahlt hast und dass auch Sünder, wie wir es sind, deswegen vollkommene Vergebung empfangen haben. Dank sei dir, du treuer Herr. Amen.